Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Wahrscheinlich erkennt ihr meine Stimme schon gar nicht mehr wieder, so lange war ich im Urlaub. Ich bin Pia Loretz, Chefredakteurin bei Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und in dieser Woche jetzt wieder vereint mit
Hendrik Wieduwild, Strategieberater, Rechtsanwalt und Kolumnist aus Berlin.
Und wir zeichnen diese Woche auf am Donnerstag, den 23. um 10 Uhr und wir versprechen, dass außer jetzt an dieser Stelle der Begriff des Stadtbilds in dieser Folge von Gerechtigkeit und Loseblatt nicht vorkommen wird.
Wir haben nämlich bessere Themen und das sind diese. Deutschlands längster Streit ums Kirchenarbeitsrecht steht kurz vor dem Ende. Wir sprechen über den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Fall Egenberger mit Professor Greiner von der Uni Bonn. Die KI von X, also Grok, fängt sich eine einstweilige Verfügung ein, weil sie Fake News über Compact verbreitet haben soll. Die KI soll wiederum aber den Anwaltsjob besser beherrschen als Anwältinnen und Anwälte selbst. Das besagt eine neue US-Studie. Außerdem hat der Internationale Gerichtshof ein Gutachten veröffentlicht, in dem er Israel zur Zusammenarbeit mit dem palästinensischen Flüchtlingshilfswerk der UN verdonnert, dem UNRWA. Außerdem haben wir noch ein paar kleine News für euch. Schließlich will die Bundesregierung die Streitwerkgrenzen anheben. Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins war abhängig beschäftigt und ein Anwaltspärchen hat seine Hochzeit bei LinkedIn verkündigt. Mit Aktenzeichen und es damit in gleich mehrere Medien geschafft. Welche Rolle darf Religion im deutschen Arbeitsrecht spielen? Wie eigenständig darf das deutsche Kirchenarbeitsrecht im EU-Gefüge sein? Darum ging es heute vor dem Bundesverfassungsgericht, denn heute ist der Beschluss zum Fall Egenberger veröffentlicht worden. Der jahrelange Streit muss nun noch für eine Runde vor das Bundesarbeitsgericht. Worum ging's? Vera Egenberger ist eine 63-jährige Sozialpädagogin und die hatte sich bei der Diakonie beworben auf eine Stelle, bei der es um Antirassismus ging. Sie war nun aber aus der Kirche ausgetreten und bekam die Stelle nicht. Sie klagte daraufhin wegen Diskriminierung und bekam vom Arbeitsgericht Berlin auch noch Recht. Entschädigung nach 15 AGG. Es gibt zwar ein Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, meinte das Arbeitsgericht, nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 2 Weimarer Reichsverfassung, aber das sei ja nun unerheblich für den Antirassismus, also 2000 Euro. Das Landesarbeitsgericht sagte, es gebe nur eine Missbrauchskontrolle, hat es also anders entschieden und das Bundesarbeitsgericht hat das Ganze dem EuGH vorgelegt. Nachdem der EuGH geantwortet hat, hat das Bundesarbeitsgericht die Entschädigung zugebilligt. Und gegen die Entscheidung hat dann wiederum die Diakonie Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Die war nun erfolgreich, aber das Bundesverfassungsgericht hat den Fall zurückverwiesen an das BAG. Das lasse ich mir jetzt einordnen. Und jetzt ist bei mir in der Leitung Professor Dr. Stefan Greiner. Er ist Ordinarius in Bonn für Fragestellungen im Grenzbereich des Arbeits- und Sozialrechts und zu benachbarten Disziplinen, insbesondere zum Verfassungsrecht. Und er wurde in dem Beschluss, der heute veröffentlicht wurde, viermal zitiert. Er ist also sehr qualifiziert, mit uns zu sprechen. Professor Greiner, was bedeutet die Entscheidung für Frau Egenberger denn konkret? Und wie läuft denn jetzt eigentlich diese Zwei-Stufen-Prüfung ab, mit der man künftig prüfen soll, ob das Selbstbestimmungsrecht der Kirche eingeschränkt werden kann?
Konkret bedeutet die Entscheidung für Frau Egenberger, dass das Verfahren jetzt zunächst nach Erfurt zum Bundesarbeitsgericht zurückgeht und dort noch einmal neu über die Frage des Konfliktes zwischen Diskriminierungsschutz und kirchlichem Selbstbestimmungsrecht entschieden werden muss. Wenn man die Wegweisungen, die jetzt aus Karlsruhe dem Bundesarbeitsgericht mit auf den Weg gegeben wurden, beim Wort nimmt, dürfte die Prognose dieser Entscheidung für Frau Egenberger eher negativ ausfallen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja sehr deutlich gemacht, dass die kirchliche Position, dass das Mitbestimmungsrecht substanziell betroffen ist, durch das Bundesarbeitsgericht nicht hinreichend gewichtet wurde und dass diese Betroffenheit kirchlicher Selbstbestimmungsbelange auch plausibel dargelegt ist im Hinblick auf die konkrete Stelle. Ja, die Zwei-Stufen-Prüfung ist ja in den Grundzügen schon bekannt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, etwa zur Frage der Loyalitätsobliegenheiten, etwa dem Fall des wiederverheirateten Krankenhausarztes. Ärzteprüfungsstufe beinhaltet eine Plausibilitätsprüfung, welche Angelegenheit als eine religiöse betrachtet wird und welche Bedeutung ihr nach dem kirchlichen Selbstverständnis für die Verwirklichung des religiösen Ethos zukommt. Und die zweite Prüfungsstufe ist dann eine offene Gesamtabwägung. In der ersten Prüfungsstufe spielt rechtlich die Musik und da gibt es greifbarere Kriterien. Ausgangspunkt muss nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom heutigen Tag das kirchliche Selbstbestimmungsrecht sein. Und letztlich ist die Denkrichtung damit vorgegeben und der Ausgleich zwischen den betroffenen Belangen, die Abwägung zwischen Diskriminierungsschutz und kirchlichem Selbstbestimmungsrecht erfolgt in der Weise, dass eine Je-Desto-Formel zur Anwendung kommt. Je wichtiger die authentische Bekundung des kirchlichen Ethos auf der Stelle ist, desto schwerer fällt hier die Einschränkung, desto schwerer wiegt das kirchliche Selbstbestimmungsrecht und desto geringer wiegt letztlich dann in so einer Konstellation der gegenläufige Aspekt des Diskriminierungsschutzes. Bei Stellen, bei denen das nicht der Fall ist, ist die Denkrichtung insofern dann umgedreht, beziehungsweise die Vorgewichtung in der Abwägung fällt dann zugunsten des Diskriminierungsschutzes aus.
Das heißt, es ist ein gleitender Übergang letztendlich und man muss sich dann bei jeder Stelle, wenn man das prüfen möchte, also fragen, wie sehr hängt das mit dem Ethos zusammen, und das muss man dann ja wahrscheinlich auch mit Blick auf die konkrete Religion sich dann anschauen. Also man muss ja irgendwie dann prüfen, was hat das jetzt damit zu tun. Hier im konkreten Fall ging es, glaube ich, um eine Stelle, die sich mit Antirassismus beschäftigte. Da ließ es sich ja argumentieren, das hat schon was mit Christentum zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Also das stelle ich mir als einen sehr schwierigen und auch vor allen Dingen abwägungsreichen Prozess vor. Viel Rechtssicherheit kann man da jetzt wohl nicht erwarten, oder?
In der Tat, das ist eine, wie das Bundesverfassungsgericht auch betont, sehr einzelfallbezogene, stellenbezogene Prüfung im konkreten Fall. Die Einschätzung der Kirche, ob ihr Selbstbestimmungsrecht betroffen ist und das kirchliche Ethos betroffen ist, ist zunächst mal als Ausgangspunkt ernst zu nehmen und unterliegt insofern dann auch nur einer Plausibilitätskontrolle. Mhm. Und die Anforderungen werden insofern nicht sehr hoch sein. Die zweite Ebene, die dann noch kommt, ist die Abwägung. Auch dann, wenn das kirchliche Selbstbestimmungsrecht betroffen ist, kommt es in diese sehr einzelfallbezogene Abwägung. Welches Gewicht hat das kirchliche Selbstbestimmungsrecht? Welches Gewicht hat andererseits der Aspekt des Diskriminierungsschutzes auf Seiten des Stellenbewerbers? Und das ist dann sehr einzelfallbezogen. Die kirchliche Einrichtungen müssen im Hinblick auf die konkrete Stelle künftig dokumentieren und sich dessen vergewissern, weshalb auf der konkreten Stelle Aspekte des kirchlichen Ethos, Aspekte des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts substanziell betroffen sind. Und das müssen sie auch einem staatlichen Gericht plausibel machen können. Das ist die Schärfung, die schon beim EuGH angelegt war in der Egenberger Entscheidung und jetzt vom Bundesverfassungsgericht im Einklang damit letztlich in die Prüfungssystematik des Bundesverfassungsgerichts eingepasst wird.
Jetzt haben wir hier über die letztendlich arbeitsrechtlich-sozialrechtlichen Aspekte gesprochen, aber es gibt ja ein institutionelles Spannungsverhältnis zwischen EuGH, Bundesverfassungsgericht, wie der BAG, wie das BAG sich eventuell dem EuGH ein bisschen zu sehr angedient hat. Hat sich jetzt institutionell irgendwas verschoben oder hat Karlsruhe da eine salomonische Entscheidung gefällt und alles bleibt im Grunde, wie es immer war?
Aus meiner Sicht ist es eine sehr salomonische und kluge Entscheidung aus Karlsruhe, weil sie den offenen Konflikt, den man ja befürchtet hat in der Fachöffentlichkeit zwischen
EuGH und... Manche auch herbeigesehnt haben, ne? Es gab ja auch Zeitungsbeiträge, die sich so ein bisschen lasen nach, jetzt geht's los, jetzt wird endlich die Verfassungsidentität unterstrichen, darauf warten wir seit Jahren.
Ja, ich glaube, es ist sehr zuträglich, dass das Bundesverfassungsgericht diesen konfliktreichen Weg nicht gewählt hat, sondern im Gerichtsverbund in einem Kooperationsverhältnis zwischen dem EuGH und dem Bundesverfassungsgericht die Dinge hier harmonisiert. Und das gelingt auch. Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Egenberger ließ die Spielräume für das nationale Recht, die das Bundesverfassungsgericht heute auch zu Recht betont, durchaus. Das Bundesarbeitsgericht hat sie nicht ausgeschöpft mit seiner Entscheidung. Und mit der heutigen Entscheidung ist klar, dass der offene Konflikt zwischen den Gerichtsbarkeiten, also der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit und dem Europäischen Gerichtshof, dass da eigentlich kein offener Konflikt mehr ausgetragen wird in dieser Frage, sondern dass es durchaus gelingt, die etwas geschärften Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofs, die ja durchaus auch eine gewisse innere Plausibilität aufweisen, mit dem hohen Schutzstatus, den das kirchliche Selbstbestimmungsrecht in der deutschen Verfassungsordnung zu Recht genießt, das wirklich in einen harmonischen Einklang zu bringen. Und das ist dem Bundesverfassungsgericht mit der heutigen Entscheidung gelungen.
Also institutionell ein bisschen Frieden geschaffen, wenn es auch für Frau Egenberger nicht unbedingt gut ausgehen muss. Da hatten Sie angedeutet, es könnte ein bisschen eng werden. Professor Greiner, ganz vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, ich danke Ihnen.
Heute haben wir bei Gerechtigkeit und Loseblatt doppeltes Glück, denn wir haben auch Professor Dr. Thüsing ans Telefon bekommen, der ein Stockwerk unter Professor Greiner an der Uni Bonn sitzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und der die Diakonie vom EuGH vertreten hat. Und der bewertet die Entscheidung so.
Also die Entscheidung ist dogmatisch gut begründet und rechtspolitisch klug. Sie verhindert den offenen Konflikt zum EuGH. Macht aber nochmal ganz deutlich, wir haben die Kompetenz, Ultra Vires zu kontrollieren. Dass wir das gerade nicht an dem Fall haben eskalieren lassen, ist sinnvoll. Die Entscheidung oder die Auslegung des Europäischen Gerichtshofs, des europäischen Rechts, die ist zwar dogmatisch sehr, sehr sportlich gewesen, aber letztlich nicht so vollkommen willkürlich und rechtlich unvertretbar, dass man sagen würde, das war Ultra Vires. Deswegen, da hat das Bundesverfassungsgericht doch einen sehr kühlen Blick bewahrt und gesagt, also wir würden das weiterhin überprüfen, aber so hanebüchend war es auch nicht, auch wenn man sagen könnte, vielleicht bei dieser Entscheidung, man hätte das auch anders entscheiden können, was der EuGH gemacht hat. Und dann hat es im zweiten Schritt gesagt, das ist auch sehr gut, dass es die Spielräume genutzt hat, die der EuGH gegeben hat. Ich glaube, die Verbeugung des Bundesarbeitsgericht vor dem EuGH war halt etwas zu tief geraten. Man glaubte, weniger Entscheidungsspielraum zu haben, als man eigentlich hätte. Und das ist etwas, wo ich glaube, hat der EuGH in der Tat mehr Spielraum gelassen. Und er wird meines Erachtens auch sehr sorgfältig darauf reagieren müssen, was er in den zurzeit anhängigen Verfahren urteilen wird. Sie wissen, es ist ja momentan, der Generalanwalt hat schon seine Anträge formuliert, ein Verfahren zum Kirchenaustritt anhängig. Und da war in der mündlichen Verhandlung auch die Frage, ja, wie ist das denn mit der Abwägung? Wie ist das denn mit der Gewichtung der Selbstbestimmung? Und das Bundesverfassungsgericht macht ja deutlich, das kirchliche Selbstbestimmungsrecht hat ein ganz maßgebliches Gewicht und das hätte durch das Bundesarbeitsgericht anders berücksichtigt werden müssen.
Und wir haben jetzt ja hier durchaus eine deutsche Besonderheit. Ist Ihnen irgendwie bekannt, dass es da in Europa innerhalb der EU andere Rechtsordnungen gibt mit vergleichbaren kirchenarbeitsrechtlichen Besonderheiten?
Ja, die gibt es, also Österreich ohnehin, aber auch in Irland zum Beispiel. Vielleicht eher die Länder mit einer starken religiös-kirchlichen Prägung. Sie müssen aber sehen, in Deutschland ist das von besonderer Relevanz, weil in den anderen Ländern beschäftigen Kirche und kirchliche Institutionen nicht so viele Mitarbeiter. Das System der Kirchensteuer ist da doch ein Reservoir, aus dem andere nicht schöpfen können. Mhm. Und insofern sind die Tätigkeiten, die in anderen europäischen Ländern durch Mitarbeiter der Kirche oder kirchliche Institutionen verrichtet werden, doch in der Struktur Kirchen näher als das, was die Kirchen heute hier leisten, auch an Beratungsangeboten oder an Gesundheitsleistungen.
Professor Thüsing, ganz vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen. Wunderbar.
Zwei Professoren auf einem Thema, das gibt es nur bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Ihr seid jetzt vollständig im Bilde, hoffe ich.
Die gute Nachricht.
Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass X, also ehemals Twitter, für Aussagen seines KI-Bots Grok haftet.
Also Elon Musks KI plaudert Unsinn und schon steht X vor Gericht oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Also so ungefähr, das ging ziemlich schnell. Also vorab, es ist nur eine vorläufige Entscheidung, also eine einstweilige Verfügung. Aber es ist, wenn man den Menschen glauben darf, die davon was verstehen, die erste deutsche Entscheidung zur Haftung des Betreibers einer KI für eine Falschaussage. Das kann zukunftsweisend sein und sowas versuchen wir euch ja immer mitzubringen, auch wenn es in diesem Fall erstmal nur eine vorläufige Entscheidung ist.
Worum geht's denn?
Grok, der hauseigene KI-Bot von X, hat sich an einer politischen Diskussion beteiligt. Es ging, das Thema kennt ihr ja auch hier aus dem Podcast, um angebliche und sehr umstrittene staatliche Förderung von NGOs. Und dabei hat der Chatbot dann unter anderem den Verein Campact benannt und gesagt, die würden staatliche Fördergelder bekommen. Also konkret stand in der Liste, die dann Grok rausgegeben hat, Campact, hoher Anteil an Bundesmitteln, politisch aktiv.
Genau, was ja für Campact wahrscheinlich eine tiefe Beleidigung ist, weil die NGOs ja eben sowieso schon ziemlich im Feuer stehen.
Genau, also wie gesagt, Thema ist ja älter. Wir erinnern uns an die 551 Fragen kurz vor den Wahlen von der Union, die dann so still und leise beerdigt wurden. Und Campact behauptet zumindest schon seit Jahren, dass sie keinerlei staatliche Unterstützungsgelder bekämen. Deswegen haben sie sich gewehrt und im Eilverfahren vor dem Landgericht Hamburg dann auch durchgesetzt. Also der Tenor lautet, X darf diese Behauptung nicht mehr weiter verbreiten.
So, Grok ist ja ein Account bei X, aber dahinter steckt doch eine KI. Kann die denn jetzt überhaupt irgendwas verbreiten?
Das ist genau der spannende Punkt. Also das Gericht sagt, es ist total egal, dass es eine KI war. Für Nutzerinnen und Nutzer auf X würde das aussehen wie eine echte Tatsachenbehauptung. Und wichtig, das sagt das Landgericht Hamburg, die einstweilige Verfügung ist echt kurz, ne? Aber das sagen sie, Grok behauptet selbst, faktenbasiert zu arbeiten. Also das steht auf dem Account drauf. Und da sagt das Landgericht Hamburg dann, also wenn du jetzt noch dich faktenbasiert nennst als KI-Chatbot, dann musst du dich auch daran messen lassen.
Das heißt, der alte Satz, die KI war es, zieht dann einfach nicht mehr?
Genau. Also das Gericht sieht X als Betreiberin in der Pflicht. Das Unternehmen habe sich die Aussagen des Bots durch die Präsentation auf dem Account jedenfalls zu eigen gemacht, heißt es da.
Ja, jetzt könnte man fast vom Präzedenzfall sprechen, wenn es nicht das Landgericht Hamburg wäre, das in Sachen Internethaftung irgendwie immer nach vorne schreitet und sagt, ja, ganz klar, hier gilt jetzt Law and Order in Zukunft. Wie ist denn
ist
das
viel
jetzt
dran.
Hier?
Ist viel dran. Also erstens ist das Landgericht Hamburg, da muss man immer so ein bisschen was abziehen, hast du völlig recht. Schon irgendwie präzedenzfallmäßig mutet an, dass es jetzt offensichtlich tatsächlich die erste Entscheidung ist, wie gesagt, nur vorläufig in Haftungsfragen des Betreibers der KI. Bisher ging es ja meist um die Nutzerinnen und Nutzer. Wir haben euch das auch schon mehrfach erzählt. Bei uns sind dann ja meist Anwältinnen oder Anwälte, die irgendwie KI eingesetzt haben und die Halluzination in den Schriftsatz übernehmen und die dann einen draufkriegen. Jetzt geht es erstmal um den Anbieter. Wie die KI-Verordnung das nennt, wäre das dann der Betreiber. Also ob der Betreiber für irgendwas haftet. Und du sagst es, dieser klassische KI-Disclaimer, für, wie überall halt steht, ja, kann Fehler enthalten, bitte checken Sie das. Der reicht offenbar nicht, jedenfalls nicht laut LG Hamburg. Trotzdem finde ich, das ist erstmal nur begrenzt übertragbar, jetzt auf andere KI-Modelle wie ChatGPT oder so. Denn Grok ist ja eben nicht nur eine KI, sondern es ist halt ein Account, hinter dem der KI steckt. Also das heißt, der wendet sich ja explizit an die Öffentlichkeit. Und darauf stellt das Landgericht halt auch ab. Das ist schon was anderes, als wenn ich mich daheim lustig mit ChatGPT unterhalte. Und da haben wir dann den Anwalt und KI-Experten Tobias Forstberg gefragt. Der hat das für Beck aktuell nochmal kurz eingeordnet und gesagt, es wäre halt schon das Besondere, dass die Aussagen öffentlich verbreitet werden. Das heißt, wir sind hier im klassischen Äußerungsrecht. Also bei der Frage, ist das eine zulässige Meinungsäußerung oder eine falsche Tatsachenbehauptung? Also bei privaten Chats nehme ich an, wäre das nochmal eine ganz andere juristische Baustelle. Tobias Forstberg sieht das ebenso. Da gab es auch schon eine relativ spannende LinkedIn-Diskussion dazu. Und der bekannte Anwalt Chanyo Yoon hat sich da auch zu Wort gemeldet und gemeint, in privaten Unterhaltungen könnte man sich dann bestimmt auf die DSGVO stützen. Das halte
Wann
ich jetzt für eine steile
nicht?
These. Genau. Man kann es einfach mal versuchen.
Ja. Ich meine, und an der DSGVO, mit der kann man immer irgendwas untersagen. Genau. Das geht doch also...
Genau, also ich glaube, da ist wirklich noch sehr, sehr viel nicht zugesagt. Es ist halt erst der Anfang. Aber es gibt noch weitere Verfahren, also mindestens eins, auch darauf hat Tobias Forstberg hingewiesen. Es gibt noch den Chatbot einer Rundfunkanstalt, der unzulässige Werbung gemacht haben soll. Da läuft wohl auch ein Verfahren. Also ich finde es super spannend. Wir halten euch weiter auf dem laufenden Artikel natürlich in die Shownotes. Und apropos KI sozusagen, gab es diese Woche noch echt was Hübsches, eine neue Studie aus den USA. Die hat die Leistung von gleich 4 KI-Produkten verglichen mit der Arbeit von Anwältinnen und Anwälten. Und bei den meisten Aufgaben übertrafen die KI-Tools die menschlichen Ergebnisse, hieß es dann so schön in der Vorstellung der Studie. Einziger Trost immerhin nicht in allen Bereichen.
Was haben die denn jetzt getestet?
Also es waren 4 Tools, davon 3 richtige Jura-KI-Tools und einmal ChatGPT. Und die haben da 200 juristische Fragen durchgejagt, die von 8 US-Kanzleien kamen. Also es war jetzt nicht random irgendwas erfunden, sondern die haben tatsächlich sozusagen Arbeitsfälle aus US-Kanzleien genommen. Und da ging es wohl um 7 typische Aufgaben Kanzleialltag. Also Dokumentenanalyse, Zusammenfassung, Recherche und so.
Also, dass die KI Dokumente gut analysiert, zusammenfasst und womöglich auch recherchiert, ist jetzt aber nicht ganz brandneu, oder?
Ja, ich fand es jetzt auch irgendwie so semi-überraschend, zumal im Case-Law-Bereich habe ich mir dann so vielleicht laienhaft gedacht, wo es ja dann irgendwie auch nochmal stärker als jetzt vielleicht im deutschen Recht um Wissen und Know-how und Verknüpfungen geht und so. Andererseits ist das vielleicht auch nur so typische deutsche Juristinnen-Arroganz, so nach dem Motto, wir sind halt doch hier nicht so einfach ersetzbar. Also die KI-Studie sagt anderes, die haben abgefragt, Genauigkeit, Belegbarkeit und Angemessenheit, das waren die drei Kriterien. Und ich fand interessant, dass die drei juristischen Tools tatsächlich wohl besser waren als ChatGPT, aber selbst ChatGPT war halt noch besser als die Anwälte. Und das fand ich auch besonders schlimm, auch bei der Angemessenheit, worunter die Mandantenfreundlichkeit und Verständlichkeit der Antworten gepackt haben. Und da hat die KI durchschnittlich 10% besser abgeschnitten als die Anwältinnen und Anwälte. Und das finde ich halt wirklich krass. Ich meine, fragt uns, Hendrik und ich, wir sind beide Kommunikationsmenschen, die besten Inhalte bringen nichts, wenn euer Gegenüber sie nicht versteht.
Dabei fällt mir gerade ein, dass ich heute Morgen gelesen habe, das hatte Tom Regelmann mir zugeschickt, den wir ja auch aus dem Podcast kennen. Der Spiegel hatte ja wohl offenbar einen Artikel, an dem unten der Fuß noch dran war, von wegen, ja, und wenn du noch weitere Änderungen wünschst, gib mal Bescheid. Ich meine, es ist so unglaublich peinlich.
Ich habe das auch gesehen. Soll ich es nachrichtlich halten oder magaziniger gestalten? Es ist wirklich unfassbar peinlich. Ganz LinkedIn geht total steil und ehrlich gesagt ja auch wirklich zurecht. Also ich meine, es muss sich ja keiner dafür schämen, irgendwie KI einzusetzen. Das tun wir auch in der Redaktion. Das ist ja total super. Aber es kann doch nicht ernsthaft sein, dass die KI die letzte ist, die drüber geschaut hat, sozusagen. Also
ja,
der Spiegel hat sie
dann
auch schon rauszunehmen.
Ja, es ist trotzdem zum Schämen.
Ah, ja, natürlich. Also sie haben es auch kommentiert und gesagt, ja, sorry, war nur ein dummer Zufall, dass hier kein Mensch mehr drüber geschaut hat. Normalerweise natürlich immer, aber es ist natürlich wirklich endpeinlich.
Und es bleibt ja nun jetzt auch eine Frage übrig, die wir stellen seit irgendwie, ich glaube, späten 80er Jahren der Spiegel angefangen hat, irgendwelche Roboter auf den Titel zu drücken, die Menschen aus ihren Arbeitsstühlen rausheben. Was bleibt denn noch übrig, worin die Menschen besser sind?
Meinst du jetzt für die Spiegeljournalisten oder für uns Anwältinnen? Ja,
für die stellt sich die Frage gerade sehr drängend, aber ich meine jetzt für uns alle.
Okay, also für die Anwältinnen und Anwälte in der Studie waren es echt Klassiker. Genau das, was man erwarten würde. Die waren ausschließlich besser bei 4 von 10 Fragetypen. Und zwar waren das laut Studie die Fragen, die tieferes Kontextverständnis, komplexe multinationale Prüfungen und menschliches Urteilsvermögen erfordert hätten. Also hier hätten die 9 Prozentpunkte Vorsprung gehabt gegenüber der nächstbesten KI. Und das hat die Studie auch noch lobend hervorgehoben. Die Menschen haben zumindest in keinem einzigen Fall gar keine Antwort gegeben. Also sie haben sich offenbar immer bemüht, irgendwas zu sagen, während die KIs immer gesagt haben, oh nee, das wissen wir nicht.
Oh, das ist interessant.
Ja, fand ich auch.
Das ist interessant, weil, aber da sind die KIs ja auch sehr unterschiedlich. Ich hatte letztens eine steuerrechtliche Frage, weil ich mich gefragt habe, soll ich eigentlich eine GmbH gründen? Und bevor ich dann meinen Steuerberater aufs Gleis setze, dachte ich, ich gucke mal die KIs ab. Und da war ChatGPT sehr zurückhaltend, meinte, oh, das kann ich, das ist aber sehr schwierig, da bitte den Steuerberater anrufen. Und dann habe ich Grock gefragt, von dem wir ja auch gerade gesprochen, und Grock sofort losgelegt, ja, klar, kein Problem. Hat dann also diverse Dinge abgespult. Das war, glaube ich, zu 90% Quatsch. Und da ich weiß, dass mein Steuerberater hier auch gelegentlich reinhört, sie kriegen demnächst einen Anruf.
Hendrik meldet sich. Lieber Herr Steuerberater. Also die Studie haben wir zusammengefasst. Nicht wir, sondern Janina Schäfer. Eine Kollegin aus der Redaktion hat das gemacht. Packen wir euch in die Shownotes.
Die große, weite Welt.
Am Mittwoch hat der IGH ein Gutachten veröffentlicht zu völkerrechtlichen Pflichten Israels im Zusammenhang mit UNWA. Das ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Also, da geht es nicht um eine streitige Entscheidung, das wollen wir vorab mal sagen. Das ist eher so eine Art Gutachten. Das Gericht prüft dabei auch nicht die Verletzung von Regeln, sondern interpretiert den Pflichtenkreis. Es ist so ein bisschen wie bei einer Vorlagefrage zum EuGH.
Genau, es steckt trotzdem einiges drin und ja, kommt man nicht ganz drum herum, es ragt ins Politische rein. Der IGH hat die UNRWA als unersetzbar bezeichnet und meint, Israel müsse der Organisation aktiv bei der Arbeit in Gaza helfen. Auch wenn gegen die NGO Vorwürfe der Terrorunterstützung im Raum stehen, bis hin zu aktiver Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern an den Gräueltaten des 7. Oktober 2023. Zur Erinnerung, damals hatte Hamas Israel überfallen und den größten Massenmord an den Juden seit dem Holocaust verübt. In UNRWA-Einrichtungen hat Israel auch vor dem Massaker schon Kommandozentralen, Tunnel und Terrorverstecke gefunden. Und seitdem ist das Verhältnis ziemlich zerrüttet. Also das ist jetzt erst nicht seit dem 7. Oktober kaputt, sondern auch schon vorher so gewesen. Israel hat bislang argumentiert, dass es keine Besatzungsmacht im klassischen Sinne sei und deswegen müsse es nicht mit UNRWA zusammenarbeiten. Immerhin führe es ja Krieg gegen bewaffnete Kämpfer im Gazastreifen. Man wolle das Völkerrecht beachten, aber, und das ist jetzt ein Zitat aus der Replik, Völkerrecht sei keine Vereinbarung zum Selbstmord. So, die Zusammenarbeit hat man formal aufgekündigt, weil die zugrunde liegende Vereinbarung von 1967 gekündigt worden sei. Und die Generalversammlung hat dann aber das Mandat damals der UNRWA verlängert. Und jetzt sagt der IGH eben, die ist unersetzlich. Und dieser von der Generalversammlung angerufene IGH hat dann in Bezug auf die von der Generalversammlung mandatierte UNRWA sich auf die Einschätzung der Generalversammlung zu der Unersetzlichkeit der UNRWA berufen. Das muss man zur Einordnung, glaube ich, wissen, bevor man jetzt hier einsteigt in das Urteil und nicht das Urteil, in das Gutachten und sich die Argumente anguckt. Der EuGH sieht Israel trotz Sicherheitsargumenten als Besatzungsmacht mit entsprechenden Pflichten sowohl aus dem humanitären Völkerrecht, also vor allem Genfer Konvention, als auch aus der Kooperationspflicht mit den Vereinten Nationen. Ihr habt ja bei dem Göttinger Völkerrechtsprofessor Kai Ambos einmal nachgefragt und er beschreibt die Pflichten Israels so.
Konkrete Verpflichtungen, ja, also zum einen ist Israel einmal als effektive Besatzungsmacht zur humanitären Hilfe positiv verpflichtet. Es muss also sicherstellen, dass die Bevölkerung ausreichend versorgt ist. So heißt es auch in den Genfer Konventionen, vor allem die vierte Genfer Konvention ist da relevant, adequately supplied muss die Zivilbevölkerung sein, und wenn das eben die Besatzungsmacht nicht kann, dann muss sie das eben machen lassen. Also sie muss facilitaten, UN-Organisationen und so weiter, und sie kann auf keinen Fall eben völlige Blockade machen. Ja, also das ist der Punkt.
Jetzt ist Israel jedenfalls nicht klassische Besatzungsmacht. Der Gazastreifen ist ja durchsiebt mit Tunneln. Dort laufen Terroristen von Hamas und dem palästinensischen Dschihad herum. Es gibt Sprengfallen. Und seitdem sich Israel im Jahr 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, wurden knapp 20.000 Raketen aus diesem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Also wie viel Besetzungskontrolle ist denn da eigentlich? Kai Ambos hält von diesen Argumenten nicht viel und er begründet auch, warum.
Besatzungsmacht, da gibt es eben besondere Vorschriften, Artikel 59 Genfer Konvention, vierte Genfer Konvention, aber auch ein Staat, der keine Besatzungsmacht ist im formalen Sinne, also nach Haager Recht nicht die effektive Kontrolle über ein Territorium ausübt, sondern nur generell eine Kontrolle, der hätte auch humanitäre Verpflichtungen, also zumindest die negativen Verpflichtungen, dass eben die Arbeit von Hilfsorganisationen nicht behindert wird, dass diese Mitarbeiter auch geschützt werden. Und da ist auch noch wichtig, dass die Verpflichtungen ja nicht nur aus dem humanitären Völkerrecht erwachsen. Also da sind sie auf jeden Fall gegeben. Und es ist klar, dass wenn Israel zum Beispiel sagt, bezüglich der UNRWA, die sind nicht mehr neutral und nicht mehr unabhängig, was ja der IGH widerlegt, dann hätte Israel eben eine Ersatzorganisation schaffen müssen. Und das hat es eben nicht gemacht. Die Gaza Humanitarian Foundation, die ja hier erwähnt wird, ist ja grandios gescheitert. Sie hat nicht nur nicht es geschafft, adäquat die Leute zu versorgen, sondern es wurden über 2000 Palästinenser bei der Suche nach Hilfe getötet. Das ist auch alles schon bekannt. Im Grunde fasst das der IGH nur noch mal zusammen aufgrund der ihm vorliegenden Unterlagen. Denken Sie an den Trump-Plan. Auch da ist die GHF ist praktisch abgewickelt. Also da wird auch in einem der Punkte gesagt, humanitäre Hilfe muss wieder durch die UN erfolgen und andere Organisationen. In dem Zusammenhang auch wichtig, IKRK, Internationales Komitee des Roten Kreuzes. Israel lässt ja auch IKRK nicht die palästinensischen Gefangenen besuchen, auch eine massive Völkerrechtsverletzung. Gerade jetzt, wo wir hören, dass auch eine alte Notiz eigentlich seit 20, 30 Jahren, dass Palästinenser da misshandelt werden in der israelischen Haft. Also das müssen wir überlegen, wenn das die Russen machen, dass sie zum Beispiel keine ukrainischen Kriegsgefangenen besuchen lassen. Also die Zusammenarbeit mit dem IKRK ist eigentlich absolut zentral und heilig, weil das ist ja auch eine absolut wichtige Organisation und immer anerkannt, gerade im bewaffneten Konflikt.
Wie Israel mit UNRWA umgehen darf und muss, da müsse laut Ambos zudem unterschieden werden, je nachdem, ob es sich um besetztes Gebiet handelt oder Israels eigenes Staatsterritorium.
Ganz wichtiger Punkt auch, der in Deutschland oft vernachlässigt wird, nochmal die Unterscheidung. Kernland Israel, natürlich kann Israel da souveräne Rechte ausüben, kann sagen, in Tel Aviv wollen wir kein Office XY von der UNO haben. Aber das kann es eben nicht im besetzten Gebiet, also auch nicht in Ostjerusalem. Die Annexion durch Israel 1980, die formale Annexion ist ja null und nichtig. Da gibt es Sicherheitsratsresolutionen, auch das wiederholt der IGH nochmal. Deswegen ist auch das Gesetz der Knesset vom Oktober 2024, die zwei Gesetze, die UNRWA-Büros quasi schließen und ausschließen, auch bezogen auf Ostjerusalem. unwirksam, denn Israel als Besatzungsmacht darf in den besetzten Gebieten keine souveränen Rechte ausüben. Das betont der EuGH hier nochmal mehrmals. Das ist eigentlich nur eine Bestätigung von dem Bekannten. Das gilt generell, genauso wenig wie Russland im Donbass oder in der Krim das eigentlich darf, nach den rechtlichen Vorgaben. Deswegen kann Israel eben auch nicht einfach da sagen, wir schließen jetzt die UNRWA in Ost-Jerusalem. Diese Unterscheidung ist auch wichtig bei der Frage, wie Israel umgehen muss mit seinen Verpflichtungen aus der UN-Satzung, also aus der Artikel 105 als UN-Mitglied. Das ist ja die zweite Frage. Also einmal die Frage Israel als Besatzungsmacht, dann die Frage Israel als normales UN-Mitglied. Und was da der EuGH ausführt, gilt ja für alle UN-Mitgliedstaaten. Da gibt es ja die allgemeine Verpflichtung der UN, Artikel 105 der Satzung und der allgemeinen Konvention zu den Privilegien und Immunitäten, dass man eben die zum Beispiel die Unverletzlichkeit von Gebäuden, von Bereichen der UN beachten muss. Man kann zum Beispiel nicht einfach in eine UN-Schule oder in ein UN-Krankenhaus, und das wird auch in Gaza relevant, wenn also zum Beispiel gesagt wird, eine Schule wird von der UNRWA betrieben, dann wäre zu prüfen, ist das im Sinne des Mandats der UNRWA eine Schule der UNRWA, und dann ist Israel nicht befugt, einfach so in diese Schule zu gehen, und zwar zusätzlich zu den humanitären Verpflichtungen, die es hat, weil es eben eine Schule ist und die ist besonders geschützt, also sie wird zweckentfremdet. Das betont nochmal der EuGH. Das sind ganz normale Verpflichtungen. Auch muss das Personal geschützt werden. Das Personal der UN, die müssen auch Bewegungsfreiheit haben, genauso wie auch das Hilfspersonal geschützt werden muss, aus dem humanitären Völkerrecht heraus. Auch das betont der EuGH. Und die allgemein immer wieder vorgebrachten, auch nicht zum ersten Mal, aber immer wieder schon seit 20, 30, 40 Jahren, seit eigentlich der Besatzung, Einwand der Sicherheit so allgemein ist eben nicht ausreichend. Da gibt es einen ganz wichtigen Punkt in dem Gutachten, nämlich dass der EuGH sagt, wenn irgendwelche Security Interests geltend gemacht werden, also dass man sagt, aus Sicherheitsgründen müssen wir das und das machen, zum Beispiel keine Hilfe reinlassen oder irgendwelche Leute da festnehmen, dann muss das spezifisch begründet werden mit einer Ermächtigungsgrundlage. Also man müsste zum Beispiel gucken in einem Artikel der Genfer Konvention, der sagt, du musst humanitäre Hilfe reinlassen. Wenn du das irgendwie einschränken willst, muss ich das direkt aus dem Artikel ergeben. Das ist so eine Art Wesentlichkeitsgarantie, wenn Sie so wollen, auf Ebene des humanitären Völkerrechts oder des Völkerrechts allgemein, dass eben eine konkrete Eingriffsgrundlage bestehen muss für den Staat und der nicht einfach sagen kann, ich berufe mich jetzt auf ein allgemeines Sicherheitsinteresse, so Military Necessity oder militärische Grundsätze, und deswegen mache ich das und das.
Alles in allem ist die Opinion, also dieses Gutachten, vor allem Argumentationshilfe für alle weiteren Verfahren, denen Israel sich stellen muss. Tatsächlich gibt es in dem ganzen Gutachten aber auch kritische Töne. Es gibt nur eine richtige Dissenting Opinion, also eine abweichende Meinung, die fordert noch eine klarere Entscheidung des Gerichts zur Besetzung des Gazastreifens durch Israel. Die Vizepräsidentin Sibutinde, die ist immer so ein bisschen pro Israel, kann man glaube ich so sagen. Und die hat gegen mehrere der Voten gestimmt und ihre Bedenken dann separat notiert in einer Separate Opinion, also keine abweichenden, aber einer beigefügten Meinung. Im Völkerrecht ist das absolut üblich und auch wichtig tatsächlich, weil ja in diesen politischen Gerangeleien sich dann jeder auch wiederfinden möchte und dann auch nachguckt, gibt es denn da wenigstens eine Separate Opinion. Und Sibutinde hat eine geschrieben und sie sagt, das Gericht habe nicht ausreichend die Vorwürfe berücksichtigt, UNRWA sei von Hamas unterwandert und ebenso wenig berücksichtigt, dass Hamas sich zwischen Zivilisten verschanzt. Und ja, das kann man natürlich so sehen. Man kann aber auch sagen, das sind aber dann auch natürlich politische Argumente. Das Problem ist natürlich nur, dass so eine Opinion und diese, ja, aber dieses ganze Verfahren und der ganze EuGH wird ja natürlich für strategische Prozessführung benutzt. Ob das nun richtig oder falsch ist, was er da entschieden hat, kann man jetzt sehen, wie man will. Aber dass das einen strategischen, politischen Wert hat für die Parteien, die da im Konfliktfall sind, lässt sich ja kaum von der Hand weisen.
Das erklärt jedenfalls die zahlreichen Opinions, ja. Mhm.
Genau. Und die Richterin Cleveland, die hat nun tatsächlich dann auch noch was geschrieben. Sie meint, das Gericht hätte durchaus betonen dürfen, dass die völkerrechtlichen Verpflichtungen, also vor allen Dingen Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht, nicht nur Israel binden, sondern auch Hamas und andere bewaffnete Gruppierungen, unabhängig von ihrer Staatlichkeit. Finde ich, liest sich auch ganz gut, denn über die Sicherheitskonzerns von Israel findest du in dem ganzen Opinion praktisch nix. Wer das Ganze lesen möchte, dem packen wir natürlich die Links zu Zusammenfassungen, Pressemitteilungen und dem gesamten Gutachten in die Shownotes. Und es gibt noch einen netten Beitrag im European Journal of International Law, Blogbeitrag mit einer Ersteinschätzung dazu. Den können wir euch da auch noch reinpacken und dann habt ihr ein rundes Bild.
Zum guten Schluss haben wir noch ein paar Nachrichten dabei, von denen ihr gehört haben solltet.
Es tut sich was bei den Streitwertgrenzen.
Genau, das Bundeskabinett hat beschlossen, die Grenzen für Berufung und Beschwerde anzuheben. Künftig soll man erst ab 1.000 Euro Streitwert Berufung einlegen dürfen, statt wie bisher 600 Euro. Auch bei der Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH soll die Schwelle steigen, 20.000 auf jetzt 25.000 Euro. Bundesregierung erklärt das so ein bisschen lapidar mit der Inflation, verspricht sich aber nach eigenen Angaben, so ehrlich ist man dann doch, auch weniger Verfahren und schnellere Entscheidungen. Das kann natürlich naheliegenderweise die Verfahrensstatistik aufhübschen. Wenn einfach weniger Verfahren überhaupt rechtsmittelfähig sind, dann dauern die Verfahren natürlich auch im Durchschnitt wesentlich kürzer. Kommen soll das übrigens zusammen mit den neuen Zuständigkeitsstreitwerten. Ihr erinnert euch, das kam so nach der Sommerpause. Da hat die Bundesregierung beschlossen, dass die Amtsgerichte künftig bis 10.000 Euro zuständig sein sollen und die Landgerichte kriegen dafür ein paar Spezialzuständigkeiten. Wen es interessiert, gerne nochmal reinhören in Folge 64 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Artikel dazu natürlich in die Shownotes.
So, weiter geht's mit einer Entscheidung, die das Ehrenamt und die Sozialversicherungspflicht betrifft. Und zwar wurde über den Präsidentenjob beim Deutschen Anwaltverein entschieden.
Yes, das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat geurteilt, dass der ehemalige DAV-Präsident Ulrich Schellenberg, den kennen bestimmt auch viele noch, während seiner Amtszeit abhängig beschäftigt war, also sozialversicherungspflichtig. Dabei geht es dann zwar nicht um die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, aber es geht darum, ob man einzahlen muss in die gesetzliche Renten- und die Arbeitslosenversicherung. Das ist schon bemerkenswert, da sind auch so ein paar Sozialrechtler ganz aufgeregt, weil das DAV-Präsidium ja ehrenamtlich tätig ist. Ne? Also das sind ja keine Vollzeitmitarbeitenden, wie jetzt, keine Ahnung, der Pressesprecher oder so und die Geschäftsführer, aber das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg sieht trotzdem klare Anzeichen für eine Eingliederung in den Betrieb sozusagen. Also sie stellen ab auf Weisungsgebundenheit, es gebe kein unternehmerisches Risiko für den DAV-Präsidenten und so. Die wären ja schließlich irgendwie dem Vorstand und auch den Mitgliedern sozusagen verpflichtet. Also im konkreten Fall Schellenberg ist das jetzt kein großes Drama. Da gibt es wohl eine Spezialregelung im SGB, die nach Angaben des Anwalts von Herrn Schellenberg den Arbeitnehmer davor schützt, in solchen Fällen nachzahlen zu müssen, weil es haben ja alle falsch eingeschätzt offensichtlich bisher. Und der DAV als offensichtlicher Arbeitgeber kann wohl auch irgendwie die Umsatzsteuer über komplizierte steuerrechtliche Kanäle zurückfordern und deswegen dürfte er auch am Ende keinen Schaden haben. Aber wichtig, deswegen haben wir es auch mitgenommen, die Entscheidung ist schon die zweite. Vergangenes Jahr hat das Sozialgericht Berlin auch für eine ehemalige DAV-Vizepräsidentin schon festgestellt, dass sie wohl tatsächlich festangestellt gewesen ist. Und das klingt doch so, als könnte das mittelfristig doch einige Ehrenamtssysteme betreffen. Eben nicht nur in Verbänden, sondern auch in Stiftungen und so. Also dieses, naja, man will natürlich die Leute auch dazu kriegen, im Ehrenamt tätig zu werden und deren Aufwandsentschädigungen nicht allzu klein zu halten. Da muss man mal gucken, ob das in Zukunft noch so läuft. Also das Verfahren dieser Vizepräsidentin, die kommt aus Köln, ist erst in der zweiten Instanz. In dem Schellenberg-Verfahren hat das LSG keine Revision zugelassen. Schellenberg will aber wohl nicht Zulassungsbeschwerde einlegen. Das Urteil ist aber, wie gesagt, noch nicht endgültig rechtskräftig. Den Artikel vom Kollegen Joachim Jahn, den kennt ihr auch schon hier aus dem Podcast, packen wir in die Shownotes.
So, jetzt sind wir fast schon fertig, oder?
Ich habe noch einen Rausschmeißer aus der Kategorie, darüber lacht der Jurist dabei.
Juristenwitze, ein Geschenk.
Ein englisches Anwaltspaar hat bei LinkedIn seine Hochzeit vermeldet. Soweit vielleicht schon so uncool. Aus meiner persönlichen Warte sollte LinkedIn ein berufliches Netzwerk bleiben, aber wer fragt mich schon? Und zwar mit Aktenzeichen. Und die haben dafür ernsthaft knapp 3000 Likes kassiert, hunderte Kommentare und haben es in gleich mehrere Medien geschafft. Und natürlich auch zu uns bei Back Aktuell. Und es war natürlich einer der meistgelesenen Beiträge der letzten Tage. Also mir soll keiner mehr sagen, dass ihr euch da draußen für den Boulevard nicht interessieren würdet. Also die haben Hochzeitsbilder gepostet bei LinkedIn und dann mit dem Text Judgment Happily Ever After. Nach einer sorgfältig verhandelten Verlobungsphase verkünden die Parteien mit Vergnügen, dass eine Einigung erzielt und in der Form einer Heirat vollzogen wurde, heißt es dort. Ich persönlich finde besonders mutig den Schluss, no appeals will be entertained. Also Rechtsmittel sind nicht zugelassen. Die scheinen relativ optimistisch zu sein, was den Verlauf ihrer Ehe angeht. Also Hendrik, es ist bekannt, dass du sowieso ein ganz großer LinkedIn-Fan bist. Was möchtest du diesem glücklichen Paar mitgeben?
Ich wünsche einfach alles Gute und hoffe immer noch auf, dass LinkedIn irgendwann komplett verboten wird. Aber ja, ist wahrscheinlich hoffnungslos.
Ich wollte gerade schon sagen, du bist friedfertig heute, aber schon muss ich es zurücknehmen. So, ich finde, das wird hier heute nicht mehr besser. Wir gehen jetzt raus, oder?
Ja, so machen wir das. Sonst wird alles noch schlimmer. Feedback, Lob, Kritik und Themenvorschläge. Wie immer, gern bei Social Media, in den Kommentaren bei den Podcast-Applikationen, die ihr nutzt. Ganz zur Not auch bei LinkedIn. Ja, auch uns beide findet man dort. Oder einfach an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Ciao.